Ganzheitlich, wertvoll leben. Der Podcast mit Viktor Heidinger. Sind wir das Produkt unserer Gedanken?
Nur wenn wir jetzt zu 100% das Produkt unseres Denkens wären, dann würden wir das, was wir denken, gleich sofort in der Manifestation sehen. Also zum Glück nicht alle Gedanken manifestieren sich, ja, sondern wir haben da eine gewisse Pufferzone. Allerdings, also in der jetzigen jungen Zeit und die gerade diese Zeit, also diese neue Zeit, das neue Zeitalter, ist ja genau das, was jetzt unsere Gedanken immer schneller und umfangreicher zur Manifestation bringt. Also insofern könnte sein, dass jetzt irgendwann wirklich wir eins zu eins das erleben würden, ja, dass unsere Gedanken tatsächlich ist das, was wir erleben.
Führen die meisten Menschen ein selbstbestimmtes Leben?
Also das ist ja gerade ein zentrales Thema, mit dem ich mich beschäftige als Bewusstseinsforscher, dass ich festgestellt habe durch mich selbst und durch die Beobachtung um mich herum, dass wir nicht ganz das Produkt oder besser gesagt nicht ganz das sind, was wir denken. Ja, dass unser Denken letztendlich von irgendwo heraus gesteuert wird.
Warum bist du ein Reiseführer zum eigenen Ich?
Hierzu ist es Folgendes. Also ich habe von einem Autor eine interessante Aussage gehört. Ja? Also wer ist das Ich? Das Ich ist der Fahrer in dem Fahrzeug Mensch. Ja, so. Und dieses Modell hat mir gefallen, ja. Also, das heißt, also, das Ich ist der Fahrer, der Führer, also von dem Fahrzeug Mensch. Das heißt, wenn ich mein Menschsein in Anspruch nehme, also vollumfänglich, dann geht es darum, dass ich ja letztendlich als die zentrale Ich-Position der Kapitän bin, derjenige bin, der die Entscheidungen trifft, wo geht die Reise hin. Also, ich bin der Lenker und Führer, ja, dieses Fahrzeugs. Mensch, ja. So, nur und wenn ich jetzt also das wieder vergleiche mit dem Autofahren, ja, dann wissen wir, dass nicht so einfach ist, jetzt ans Steuer zu sitzen und gleich loszufahren. Also es bedarf ein gewisses Können, es bedarf ein gewisses Verständnis. Also wir machen einen Führerschein, ja. Nur und so wäre es auch von Vorteil, wenn wir einen Führerschein machen würden für unser Leben, sage ich mal, als Mensch sein, also um das lenken und steuern zu können, was wir auch tatsächlich wollen.
Und wie schaffen wir das in der Praxis?
Nur indem wir einfach, sagen wir mal, sich damit beschäftigen. Ne? Und hierzu kommt noch ein Faktor dazu, also noch ein Vergleich, den ich jetzt hier gerne hinzufügen würde, ist, also wenn wir heute irgendein technisches Gerät kaufen, also haben wir dazu eine Betriebsanleitung, ja, wie man dieses Gerät benutzt, bedient und wie man mit ihm arbeitet, ja. Und und wenn wir sagen, dass der Mensch das komplexeste Wesen in dieser Welt ist, also das komplexeste Verzeihung für diesen Vergleich System ist, ja, dann würden wir sagen, wo ist denn die Betriebsanleitung für uns, ne? Nun, und ich habe bei mir keine festgestellt, und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ja, ob du eine Betriebsanleitung bekommen hast. Das heißt also, es gibt keine Betriebsanleitung. Also bedeutet jetzt A, wir haben ein mächtiges Fahrzeug, das wir fahren sollen, ja, und B, wir haben dazu kein Fahrlernbuch, ja, aus dem wir jetzt das sehr schnell entnehmen können, ne? Also, das heißt, die Aufgabe wird doppelt gestellt. Das heißt, wir müssen dieses sozusagen das Handbuch, die Betriebsgebrauchsanweisung jetzt zuerst mal zusammentragen. Und wenn wir sie zusammengetragen haben, geprüft haben, dass die für uns passend ist, dann anhand dessen jetzt lernen, das Fahrzeug Mensch zu fahren. No? So ist das also eine doppelte Aufgabestellung. Ja.
Welche Rolle spielt unser Unterbewusstsein?
Also das Unterbewusstsein, das ist ja eine gewisse, ein gewisses Modell, das ihr wann eingeführt wurde, wenn ich jetzt mich richtig entsinne, das war vom Jung, also dieses Modell also eingebaut, ja. So, wenn es nicht so ist, korrigiere mich. Also wie gesagt, ich bin da nicht jetzt also dieser, ja, hab das jetzt nicht speziell studiert, also von dem her. Der hat eingeführt dieses Modell Bewusstsein, Unterbewusstsein. Für mein Verständnis ist es so, es gibt gewisse Dinge, die verstehe ich, ja, die nehme ich wahr. Also ich höre etwas, ich weiß, was das ist. Ich sehe etwas, ich weiß, was das ist. Ich spüre, mit meinen Sinnen nehme ich gewisse Dinge wahr und ich weiß, was diese Dinge sind und was sie bedeuten. Gleichzeitig weiß ich aber, dass es sehr viele Dinge um mich herum gibt, die ich noch nicht bewusst wahrnehme, aber die trotzdem da sind und die auf mich wirken. Ja, und also so. Und das unterscheiden wir, sagen wir, das, was wir wahrnehmen, bewusst ist Bewusstsein, das andere Unterbewusstsein. Und wie so ist, also das, was dort landet in dem nicht bewussten Teil, ja, ist viel umfangreicher und viel mächtiger als das, was ich im Moment in meinem Bewusstsein sozusagen habe. Somit einfacher Vergleich dazu, wer steuert jetzt in diesem Augenblick mein Atem, mein Herzrhythmus, ja, meinen Muskeltonus, ja, und so weiter. In gewissem Maßen entscheide ich mich jetzt, wie ich sitze, ja. Aber wenn ich jetzt die Sitzposition verändere, wer tut jetzt die Muskulatur letztendlich richtige Befehle geben, wie die Muskulatur arbeiten muss? Also, und das ist das, was das Unterbewusstsein ist. Und so, sage ich mal, durch diese Querbetrachtung, oder von der Seitebetrachtung stellen wir fest, dass das Unterbewusstsein wesentlich mächtiger ist als das Bewusstsein, ja. So, und das einfacher gesagt: Wie oft hast du aus dem Verstand entschieden und wie oft hast du aus diesen Entscheidungen heraus einen Treffer gelandet? Das ist diese Statistik, die sagt aus, ja, wer hier das Sagen hat, der Verstand oder die andere Abteilung.
Wie können unsere Gedanken andere beeinflussen?
Sag mal, das hast du bestimmt schon selber sehr häufig beobachten können. Also du kommst jetzt zum Beispiel in eine Gruppe rein, ja, also wo mehrere Menschen schon zusammen sind und du bist jetzt gut gelaunt, ja, und du kommst in diese Gruppe rein und diese Gruppe ist nicht so gut gelaunt, ja. Was passiert mit deiner Laune? Egal wie du dich jetzt bemühst, die gute Laune aufrechtzuerhalten, also wird deine Laune also mit der Zeit sich anpassen an dem, was jetzt die andere sind. Einfaches Beispiel, also du bist super gut drauf und du kommst zu einer Trauerfeier. Ja? So, also kannst du jetzt gut drauf sein? Nee, kannst du nicht. Du wirst automatisch formatiert. Ja? Du sagst, natürlich, das ist so angebracht. Ja, aber du kannst es ja mal probieren, das, was ich also austesten, was ich sage. Ja? Wenn das dich nicht betrifft und so weiter. Und warum ist es so angebracht? Was zwingt uns jetzt das so anders? Nennen wir Kultur, das sind die Regeln, die Spielregeln des Verhaltens, ja. Wenn wir aber nicht in diesem Spielregelnwerk drin sind, ja, und zum Beispiel wir kommen jetzt in ein Lokal rein und da sitzen gerade die Fußballfans und diese Fußballfans sind jetzt gerade nicht gut drauf, weil ihre Mannschaft jetzt verloren hat, ja. Und versuch mal jetzt dort dieser Gruppe dementsprechend sagen: Jungs, beruhigt euch, also alles gut, ja, positives Denken, ja. So, versuch mal dann mit denen jetzt, obwohl du bist ja konstruktiv, du willst ja was Gutes, oder? Du willst ja mit deinem Guten, dementsprechend ihnen auch was Gutes tun. Und ist die Frage, gelingt es dir oder gelingt es dir nicht? Wer wird jetzt also stärker, die Gruppe oder du? Und das ist also das Gesetz dieser Gruppendynamik, ja, diese Masse. Und in diesem im Verhalten dieser Gruppendynamik gibt es sehr viele Beispiele, wie die Gruppendynamik oder das, was jetzt diese Menschen machen, ja, wie sich das also auf einen auswirken tut. Ne? Da gibt es also das beste, also ein so gutes Beispiel. Also gibt es einen Film, heißt Das Experiment. Ja, also schau dir das an, ne, wo die Studentengruppe sich aufteilt. Die eine sind Insasser, die andere sind die Gefängniswärter. Ja, und wie sich dann die Jungs, die dann in diese Funktion Gefängniswärter reingehen und sich dann ihren eigenen Kollegen, die wirklich nicht die Verbrecher sind, ja, bloß einfach jetzt in die Rolle des der Insasse gegangen sind, wie sie sich dann gegenseitig verhalten. Ja? So, und dieses Experiment musste abgebrochen werden, weil das war irgendwann nicht mehr kontrollierbar. No. Und jetzt ist die Frage, was ist mit diesen Jungs passiert, die in diese Funktion der Anwärter gegangen sind, ja? Und warum haben sie sich plötzlich so angefangen zu benehmen und sogar noch viel brutaler als die tatsächlichen Wärter, ja? Also, sag mal, die wirklich diesen Beruf als Beruf ausüben und nicht jetzt als nur bloß ein Testperson sind. Nun, das ist so ein Beispiel, wo wir sehen können, wie eine gewisse unsichtbare, sozusagen unsichtbares kollektives Programm, ja, den Einzelnen jetzt formatiert, sobald er jetzt in diese Rolle oder Funktion geht. Ne? So. Und dafür gibt es jetzt also dieses Phänomen, wurde in den letzten Jahrzehnten oder vielleicht im letzten halben Jahrhundert also ordentlich studiert, beobachtet, ja, und analysiert, und schlussendlich sind daraus also sehr gute Erkenntnisse geworden. Und das Resultat kannst du ja sehen, also das jüngste Ereignis, das vor 2 Jahren stattgefunden hat, wie es jetzt flächendeckend weltweit wunderbar organisiert wurde, ja. Wo du sagst, was passiert da, ja. Und du hast ja gesehen, wie der Mensch von heute auf morgen, heute hat er eine Meinung und plötzlich morgen hat er absolut eine andere Meinung, ja. So, was ist mit ihm passiert? Wie ist es geschehen, dass er jetzt plötzlich so gedreht hat? Und das ist jetzt dieses Phänomen. Ne?
Wer bist du und was machst du genau?
Ich bin der einer, der jetzt in diese Welt der festen Materie, ja, in diesem Körper, in dieser Welt, in dieser wunderbaren Welt, auf einer Reise ist, auf einer Entdeckung, ja. Und der ein Reisender, ein Suchender, ein Forscher, ein Experimentator, ein Lernender, nur und ein Lebender ist, ja. So, also einer einfach, der das Leben liebt.
Was genau ist das russische Elitewissen?
Da müssen wir gleich zuerst mal also den Begriff Elite, was verstehen wir unter dem Begriff Elite? Ja? Elite sind Menschengruppe, also die sich jetzt sozusagen aus ihrer Position, aus ihrem Machtkonstrukt, aus ihrer Gegebenheit als Spitze der Gesellschaft nennen, ja, so, und wir sagen also deswegen Elite, ja, also eigentlich Menschengruppe, die, wie gesagt, in der Spitze der Führung ist, also wie Regierung, wie Geheimdienst etc., ja, so, und andere Strukturen, die dazu passen oder gehören, ja, die einfach gewisses Wissen für sich beanspruchen und den anderen nicht das unbedingt geben wollen, ja, so. Und genau dieses Wissen aufgrund der geschichtlichen Geschehnisse ist irgendwann in die Öffentlichkeit gekommen, ja, also sprich diese Gruppe, die Regierung oder die Machtgruppe damaliges Systems hat einen Auftrag erteilt, ein Wissen zusammenzutragen, mit dem man also Führungskräfte, Leader, Führungspersönlichkeiten sehr schnell erschaffen kann, ausbilden kann, ja. So, und das war der Auftrag. Und im Zuge dessen, wo diese Forschungsgruppe, die diesen Auftrag erfüllt hat, haben die festgestellt, das Wissen, was sie erforscht haben, ja, was sie rausgefunden haben, an sich selbst experimentierend, an sich selbst getestet, ja, haben sie festgestellt, wow, das ist ein mächtiges Wissen, an das sie jetzt rangekommen sind, ja. Die sind da rangekommen, weil denen alle Ressourcen zur Verfügung gestellt wurden. Geld hat keine Rolle gespielt, alle Labors waren zugänglich, alle wissenschaftlichen Abteilungen waren zugänglich. Ja, das heißt, nur die gibt man einfach alle Türen und Toren öffnet man für dich, ja, und sagt, okay, Geld spielt keine Rolle. Ja, wenn du Hilfe brauchst, welche, sag bloß Bescheid, ja, so, und mach, damit du Resultat bekommst. Und diese Jungs haben dann angefangen, so zu arbeiten, ne? Und dann Also durch diese Ressourcen, die Ihnen geöffnet wurden, haben Sie dieses tolle Wissen letztendlich entdeckt, ja, oder zusammengetragen. Da haben Sie festgestellt, wow, ja, was das für ein wundervolles, mächtiges Wissen ist. Also in den Händen der einen gibt es jetzt denen nur die Macht, ja, und nur die können das schöne Leben gestalten. Und in den Händen aller können alle glückliches, erfülltes Leben gestalten. Ne? Und dementsprechend wollten diese Forschergruppe wollte nicht unbedingt das Wissen jetzt komplett preisgeben. Haben den Auftraggeber ein bisschen vertröstet und dann irgendwann ist ja das System zerfallen. Die Sowjetunion ja in ihrer Machtstruktur ist zerfallen und diese Menschen durften jetzt plötzlich sich frei bewegen. Und so ist das Wissen nach außen gekommen. Und einige Menschen waren die glücklichen Schüler dieser Forschungsgruppe. Nun, und ich war dann der Schüler dieser Schüler, ja, so kann man das sagen. Ja. Und dementsprechend sage ich, jawohl, Gott sei Dank, dass das so passiert ist. Und wir können jetzt hier von diesem Wissen Gebrauch machen. Ne? Und natürlich müssen wir nicht viele Versuche und Irrtum Dinge machen, um vielleicht in diesem Leben oder vielleicht im nächsten Leben daran zu kommen, sondern wir können jetzt sofort schon an dieser Quiessenz des methodisch-didaktischen aufbereiteten Algorithmen, Wissensprozesse, praktische Wissensprozesse nutzen und sehr schnell punkten und sehr schnell Resultate bekommen. Und das macht Spaß.
Was genau sind Egregoren?
Nur, das heißt, Egregor ist nichts anderes wie ein Konstrukt, das entsteht und sich verselbstständigt in dem sogenannten kollektiven Unbewussten. Ja? Das heißt, also, wenn jetzt eine gewisse Gruppe von Menschen zusammenkommen, und da braucht man gar nicht mal von einer Gruppe Menschen sagen. Ne? Sagen wir so, nehmen wir ein einfaches Beispiel. Irgendwann, damals, wo die Menschheit evolutioniert hat, ja, einer hat herausgefunden, dass runde Dinge rollen und über die runde Dinge kann man den Mammut schneller in die Höhle bringen und mit weniger Aufwand. Ja. So, und plötzlich haben es die anderen auch gesehen, dass es so funktioniert, haben das dann auch nachgemacht und ist eine kritische Masse entstanden. Und so ist das Rad erfunden worden. Ja? Kennen wir aus der Geschichte. Nun, das Experiment mit den Affen zeigt genau dasselbe. Das heißt, auf einer Insel hat man den Affen, die sagen wir Apfelchips geschnitten und in den Sand geworfen. Ja? So, und die Affen haben dann also den Apfelchip jetzt aufgehoben, ja, in den Mund und haben dann ihn mit dem Sand im Mund gehabt. Das hat denen nicht gefallen. So haben die Affen im Prinzip diese ungünstige Erfahrungen gemacht. Bis dann ein Affe plötzlich also diesen Chip ins Wasser fallen ließ und der Sand ist nach unten und der Chip war gewaschen, ja. So, und er hat es dann genüsslich, also die Apfel verputzt. Die anderen sehen das und machen das auch nach, ja. So allmählich, alle diese Affen, die auf dieser Insel waren, das waren 100 Affen. Zum Schluss waren alle 100 Affen sozusagen in diesem Prozedere drin. Und dann hat man gleichzeitig beobachtet auf der anderen Insel, die Affen sind getrennt, die wissen voneinander gar nicht. Ja, und hat man dann auf der anderen Insel den Affen, die gar nicht in diesem Prozedere beteiligt waren, ja, dasselbe, mit denen dasselbe gemacht. Und der erste Affe nimmt, geht ins Wasser, tunkt, tut's abwaschen und isst. Frage, wie konnte er der wissen, woher konnte er diese Information bekommen, wenn er jetzt auf der anderen Insel bei diesen ganzen Entstehungen nicht dabei war? Nun, und das ist der Beleg, dass es eine gewisse kritische Masse bedarf an Wissen, das im Kollektiven entsteht, benutzt wird, bis es dann sozusagen auf den Einzelnen übertragen wird. Ne? So, nun in der tierischen Welt hat man diese Zahl 100 ermittelt, dass man 100 Tiere braucht, bis es dann soweit ist. Nun, und in der menschlichen Welt also reichen schon 2. Also die das kritische Wissen hinbekommen, damit es dann schon also sozusagen im Kollektiven sich tragfähig macht.
Was hat es mit der Firewall auf sich?
Aufgrund genau dieser Tendenz, von der wir sprechen, ja, dass jetzt gewisses Wissen sich verselbstständigt, sagen wir so, ja, und beginnt jetzt von selbst zu funktionieren. Solange dieses Wissen für uns vorteilhaft und brauchbar ist, da haben wir auch nichts dagegen, ja, dementsprechend diesen Mechanismus oder sagen wir, dass dieser Mechanismus, ja, uns jetzt also in Gebrauch nimmt, ne? Also, solange, wie gesagt, das für uns dienlich ist. Nur, wenn jetzt so ein Mechanismus entsteht, dass der jetzt sagt zum Beispiel, du sollst jeden Tag ein neues T-Shirt kaufen, ja, weil das jetzt so Trend ist und du fühlst dich jetzt in dem T-Shirt von gestern nicht mehr wohl und musst jetzt das T-Shirt wegwerfen, morgen neues kaufen, nur dann ist die Frage, wem ist es dienlich, ja, oder du wärst jetzt animiert, so viel Joghurt zu essen, wie viel es nur geht, ja, anstatt jetzt nur bestimmte Menge, die dir jetzt gut tut, ja, und du hast also immer noch ein Verlangen und so weiter und so weiter, ja. Das heißt also, in dem Moment, wo so ein Wissen zu einem Zwang wird, also oder besser gesagt zu Nachteilen führt und du als Mensch dann nicht mehr der Nutzer dieses Wissens bist, sondern nur mehr oder weniger das Gebrauchsobjekt von diesem Wissen oder von diesem Mechanismus, ja, dann ist die Frage, wer wohnt wen, ja, benutzt du das Sofa oder benutzt das Sofa dich, ja, also benutzt du der sage ich mal die Wirtschaft oder benutzt die Wirtschaft dich, ja, und so weiter.
Wie würdest du einem Fünfjährigen den Begriff Egregor erklären?
Im fünfjährigen Kind würde ich das so sagen, schau mal, also wenn jetzt alle anfangen jetzt im Sand spielen, ja, wirst du auch wollen im Sand spielen.
Wie entstehen diese Phänomene?
Was heißt von nicht ein Druck, also entsteht jetzt im Außen entsteht eine kritische Masse, ja, so. Und plötzlich, also durch diese kritische Masse, ja, werden wir da reingezogen. Nur, beispielsweise, wenn jetzt nur einer jetzt sich dafür interessiert, ja, und einer sammelt jetzt Briefmarken, nur, dann sind die Briefmarken, oder er sammelt, machen wir noch exotischer, er sammelt jetzt Schmetterlinge, ja. So, wenn jetzt nur einer Schmetterlinge sammelt, dann der andere schaut hin, sagt, na ja, gefällt mir nicht, will ich nicht haben. Ne? So, aber jetzt kommen zweite, dritte, fünfte dazu und sammeln auch plötzlich Schmetterlinge. Und schon der zehnte, der jetzt dazu kommt, selbst wenn ich Schmetterlinge nicht interessieren, aber weil die anderen neun schon Schmetterlinge sammeln und sagen, Schmetterlinge sammeln ist jetzt cool, du sollst jetzt das probieren, ja, wird der neunte schon also automatisch also in das Schmetterlingssammeln gehen, ja. Nun, das ist jetzt genau dieser Effekt, der da entsteht, ja. Und plötzlich sind wir nicht mehr, wie gesagt, also Selbstentscheider oder nicht aus uns heraus kommt das, was wir machen, sondern von außen in uns hineingelegt. Und jetzt ist die einzige Preisfrage, willst du einfach ein, einfach gesagt, von außen programmiertes Wesen sein, ja, und das Leben leben, das die anderen in dich drin programmieren, oder willst du dein Leben leben? No, das ist also, ja, jedem die Entscheidung, ne?
Wie komme ich in den Speicherraum meiner Seele?
Also sagen wir so, dieses Phänomen Seele oder sagen wir, wir benutzen viele Begriffe, aber was hinter diesen Begriffen tatsächlich sich versteckt, ja, können wir nicht greifen, können wir nicht jetzt für uns sozusagen zugänglich machen. Wir können viel über das Phänomen Seele lesen. Wer, was ist eine Seele? Bin ich die Seele? Habe ich die Seele? Wie funktioniert das? Ja. Nur, was wir wirklich sagen können, dass es irgendeine innere Stimme gibt, die manchmal doch durchkommt. Und wenn wir dieser Stimme Folge leisten und diesem Wunsch nachgehen, dann stellen wir fest, dass gerade haben wir uns was gewünscht, gerade wollen wir es. Und plötzlich spielerisch, ohne dass wir großen Aufwand machen, fällt es in uns, in unser Leben rein. Ja? Und das andere, das wollen wir auch und es gefällt uns auch. Aber da müssen wir uns anstrengen, kämpfen, tun, ja, und Jahre und vielleicht Jahrzehnten, ja. Und irgendwie kommen wir nicht zum Punkten, ja, kommen wir nicht zum Resultat. Was ist jetzt der Unterschied? Warum das eine wünsche ich mir und habe ich es morgen ohne Aufwand? Und das andere wünsche ich mir, und das, egal wie viel ich jetzt strample, sich anstrenge, kommt nicht in mein Leben. Nun, und dann hat man das angefangen zu forschen. Ja, warum ist das eine und das andere, womit unterscheidet sich? Und nach der Analyse, nach diesem Erforschen dieses diese zwei Unterscheidungen, hat man einfach herausgefunden, dass also das eine ist diese innere Stimme, die aus dem Mensch herauskommt, wo im Prinzip, könnte man so sagen, jede einzelne Zelle des Körpers auch dieses sich wünscht. Ja, das heißt also in dem Mensch selber, also ist zwischen dem Wunsch und zwischen seinem gesamten Körper, wir sprechen immer so in Metaphern, Körper, Seele, Geist, sind damit einverstanden. Ja, sie wollen dasselbe. Dann hast du alle diese drei Abteilungen also mit im Boot. Ja? Und das andere entscheidet nur der Verstand. Aber der Körper, vielleicht will er es nicht oder ihm ist es gleichgültig. Ja, die Seele, ja, wenn man sie jetzt als, sagen wir, als eine einzelne Abteilung jetzt rausbildet, sagt, nee, ist nicht meins, brauche ich nicht. Ja? Und der Geist, also ja, den hat man gar nicht gefragt, weil der Verstand hat es schon entschieden. Ja? So, nun, dann ist das das Resultat. Und wenn man jetzt diese alle drei in Einklang bringt, ich rede darüber deswegen, weil ich weiß, wie das geht. Ich weiß, wie man diesen Einklang schafft. Ja, was muss man da machen und welche Sprache spricht jetzt der Körper? Welche Sprache und welche Signale gehören jetzt sozusagen in die Abteilung Seele? Und welche Sprache und welche Signale gehören in die Abteilung Geist? Das können wir alles in sich selber feststellen. Ja, und nachdem man das feststellt und fängt an, sich also mit diesen, sage ich mal, drei unterschiedlichen Sprachen zu beschäftigen, ja, und bevor man dann etwas tut, tut man alle diese sozusagen, holt man diese Einigung dieser alle drei Abteilungen, ja, dann reden wir von einem sogenannten wahren Wunsch, ja, also das ist der wahre Wunsch, das ist ein wahres Ziel, wahres, warum? Weil es ja für dich also diese innere Wahrheit ist, ja, und nicht, dass du dir selber belügen tust und sagst, ja, ich muss unbedingt jetzt also dieses große Auto oder ich weiß nicht, ich muss jetzt unbedingt jetzt dieses coole Handy haben, dann werden die Mädels jetzt mich anschauen, ja, und werden mich lieben und dann hast du das coole Auto und dieses coole Handy, aber trotzdem hast du kein Glück in der Beziehung, ja, so, dann stellst du fest, dass es nicht an dem liegt, sondern an was anderem, ja, so, und ja, wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt so in diese Beziehung gekommen bist und sich mit diesen, sagen wir mal, nicht deinen Zielen beschäftigt hast? Die Zeit ist rum, Resultat ist da, Jahre sind vergangen, du schaust zurück und sagst, ja, ich habe es zwar erreicht, aber glücklich bin ich nicht, ja, erfüllt bin ich nicht, gefallen tut's mir nicht. Ich habe zwar die Spielzeuge, aber die sind für mich unbedeutend, ja. Nun, und ich habe das in meiner Praxis gesehen. Ich habe das in meiner Praxis berührt. Ich habe in meinem früheren Leben über 2000 Haushälte besucht und verschiedene Menschen kennengelernt. Also ich habe in denen ihr Leben reinschauen dürfen und in sehr intimen Bereich. Ich war in dem sogenannten Finanzbereich tätig. Somit habe ich die intimste Sphäre gesehen. Ja, das heißt, also in denen ihre Finanzordner reingeschaut und das waren und wenig reiche Menschen und sehr reiche Menschen. Somit konnte ich also sehr früh schon diese Statistik sozusagen direkt live berühren und feststellen können, ja, wie viel Glück wird uns dort jetzt tatsächlich verkauft. Und wo ich festgestellt habe, dass selbst die Menschen, die jetzt alles haben, sich leisten können und so weiter, genauso unglücklich und krank sind und keine harmonische Beziehungen haben wie die Armen, da habe ich gesehen, dass das nicht also an diesen quasi ja großes Auto, großes Boot, großes Haus und Millionen auf dem Konto dafür verantwortlich sind. Und gleichzeitig habe ich Menschen kennengelernt, die aber ein super glückliches Leben gelebt haben. Und ich durfte auch diese Menschen berühren, anfassen und schauen, was machen die. Und dann plötzlich habe ich für mich erkennen können, also nur durch meine eigene Erfahrung erkennen können, was ist der Unterschied. Und der eine, der glücklich ist, der hat genau diese innere, wahre Wünsche gelebt. Er hat auch Positionen gehabt, er konnte viel Geld verdienen, konnte. Nur, also er hat nicht das Geld in den Vordergrund gestellt, nicht seine Position in den Vordergrund gestellt, sondern sein Leben in den Vordergrund gestellt. Ja? Und wo ich dann seinen Lebenswerdegang gesehen habe, wie er gelebt hat, da sind mir die Tränen gekommen. Ja, habe ich gesagt, wenn ich es schaffe, dass auf meiner Geburtstagsfeier ja so viele Menschen sich versammeln und so viel Dankbarkeit und Freude entgegenbringen, dass es dich nur gibt. Ja, nicht weil er jetzt was für sie getan hat. Nee, er war bloß dieser Mensch, der einfach ja gelebt hat und aufgrund dieses Lebens ja war in seiner Welt sein eine Freude und diese Freude, die Menschen in seiner Welt genossen haben, die haben sie ihm dann also wieder zurückgebracht. Und nicht, weil er Status hatte oder weil er jetzt Geld hat, oder so, sondern weil er seine Wahrheit gelebt hat. Ja? Und da habe ich festgestellt, dass es davon ganz wenige Menschen gibt. Ich habe nicht so viele Menschen gefunden, aber wie gesagt, Gott sei Dank, ich habe sie gefunden. Ich habe sie in meinem Leben gehabt. Und dann habe ich diese 99% dieser sogenannten Ziel- und Wunschjäger gesehen, die dann unglücklich sind, ja, und diesen Einzelnen, die dann ihr Leben gelebt haben und dieses Glück hatten, ja, also dieses wirklich diese, ich sage es immer so, die Falten im Gesicht, ja, im Alter, die sich zeigen, ja, wer welches Leben gelebt hat, ja. So, und das war schon ein Phänomen.
Glaubst du, mit etwas Spiritualität findet man seinen Weg?
Ja, wenn es so einfach wäre, da wären alle, die jetzt schon Ayahuasca getrunken haben, wären schon in 5D. Aber nichtdestotrotz sind sie weiter hier. Und wenn ich auch wieder den in ihr Leben anschaue, habe ich dort auch keinen gefunden, der glücklich ist, erfüllt ist und, sage ich mal, sehr viel Liebe und Orgasmen genießt. Ja, umgekehrt, ich habe festgestellt, dass sie plötzlich weniger Liebe machen und weniger Orgasmen haben. Ja, und jetzt plötzlich nur bloß erzählen von irgendwelchen anderen Welten und sind dann weder in dieser Welt zu Hause noch in der anderen Welt zu Hause. Ja, so, das ist jetzt wieder eine Erfahrung, eine Statistik. Ich sag also, schau immer nicht glauben, was man dir erzählt, sondern fass das Leben des anderen an und schau mal, wie er lebt. Und dann weißt du, ja, ob das dazu führt oder nicht.
Was sagst du jemandem, der Egregoren für Quatsch hält?
Ja, also es gibt also jetzt, sagen wir, wenn wir jetzt sagen wir über dieses Phänomen jetzt Gott sprechen, ja, hier ist es also schwierig, also die Beweise zu bekommen, sage ich mal, oder lassen wir Beweise weg. Also hier ist es schwierig, sich an dieses Thema ranzutasten. Da braucht man schon ein bestimmtes hohes Bewusstsein, um dieses zu verstehen, ja, wie die göttliche Welt funktioniert, ja. So, also wenn man da sich beschäftigt, also findet man raus. Da braucht man nicht jetzt, aber das ist also, da braucht man ein gewisses Bewusstsein. Das heißt, braucht man Wissen. Das ist nicht Glauben, es ist Wissen. Ja, also wenn man versteht, wie die Urmaterie organisiert ist und dass diese Urmaterie, diese göttliche Materie ist und aus der wir alle gemacht sind, dann versteht man auch das Göttliche, das wir in ihm leben. So, aber wie gesagt, das ist jetzt, jeder muss es selber herausfinden. Aber das andere Phänomen, was wir Egregoren nennen, das hat jetzt nichts mehr mit Glauben zu tun. Das ist also, hier ist nicht Glauben, hier ist einfach ein bisschen Fleißarbeit und also Bereitschaft zu haben, das zu verstehen. Ja, wenn du bereit bist, das zu verstehen, werde ich es dir jetzt und erklären und dementsprechend zeigen, wie du dieses Ganze selber mit eigenen Sinnen, also sozusagen auf eigenem Leib erspüren kannst. Ja, und dann weißt du, wovon ich spreche.
Wie kann ich mir einen Tag mit dir vorstellen?
Sag mal so, ist unabhängig davon, von wo du herkommst und wie weit du dich jetzt mit diesem Thema überhaupt befasst hast und so weiter. Solange bei dir einfach jetzt vorhanden ist, dass du kalt und warm unterscheiden kannst, ja, und bereit bist, also Neues zu lernen und neugierig bist auf das Neue, ja, wird sich dann, so hast du schon die nötigen Voraussetzungen da, mit denen du in diese Welt eintauchen kannst, ja, weil die Welt tatsächlich, in die wir eintauchen, ist das, was du schon bist. Das heißt, wir tun nichts Neues, lernen, sondern wir lernen, wie wir sind. Ja, und mit unseren Sinnen, ja, diese, ich sag mal, dieses Spüren und Fühlen, ja, erforschen. Und wenn ich dir jetzt einfach gewisse Schrittfolgen zeige, oder besser gesagt, also erkläre und dann sie zeige, und du machst einfach nach, ja, wirst du ganz einfach, so wie du kalt und warm spüren kannst, wirst du anfangen, diese andere nicht sichtbare Signale und ja Schwingungen letztendlich erspüren, ja, und erfahren. Und wie mehr du dich damit beschäftigst, das Schöne ist, ja, fangen an bei dir im Gehirn deine Gehirnzellen sich damit zu befassen, ja, und irgendwann werden diese Gefühle und Signale für dich quasi, sage ich mal, metaphorisch sichtbar, fühlbar, nachvollziehbar, verständlich. Und wenn du das nachher anfängst zu verstehen und ich und wir so tun das richtig wissenschaftlich mit Test belegen, mit Beweisen, mit Fakten letztendlich erforschen, ja, oder erarbeiten, dann bist du irgendwann aktiviert. Das heißt, dein Nervensystem und deine Gehirnzellen sind aktiviert, sensibilisiert für diese Gefühle und diese Schwingungen. Und dann sind diese Gefühle und Schwingungen, oder besser gesagt, diese Signale, zuerst mal die Signale, die von außen kommen, ja, so wie der Wind, der deine Haut berührt, ja, oder wie das Licht der Sonne, die jetzt also auf deiner Haut jetzt die Wärme erzeugt. So fängst du an, also in dieser Welt sich zu bewegen. Und dann von Einfachen zum Komplexe. Und so fängst du an, wie eine neue Sprache lernen, fängst du an, die alle Prozesse, Signale in dir drin zu unterscheiden. Zuerst mal in dir drin, um dich herum und so weiter. Und dann irgendwann, wie ein ABC, ja, das ist A, das ist B, das ist C, fängst du an, diese Welt der Wahrnehmung, der Gefühle, Empfindungen zu unterscheiden. So wie der andere jetzt die Morse-Zeichen unterscheiden kann, du, ja, so wirst du dann dementsprechend also die Gefühle, Wahrnehmung unterscheiden können.
Und wie schaffen wir das in der Praxis?
Also da bin ich jetzt, also mit dieser Frage bin ich überfordert, also überfordert in dem Sinne, weil in meinem Leben, fast in jedem Seminar, ja, so viele Dinge passieren, also dass das letztendlich schon für mich normal geworden ist, ja, sagen wir so. So, da muss ich jetzt wirklich zurückblättern und schauen, was damals am Anfang so für mich das Spektakulärste war. Ja, ein Moment taucht bei mir auf, ja, wo ich ganz am Anfang begonnen habe, in dieser Welt Seminare zu geben. Also zuerst mal durch diese Seminare habe ich angefangen, mein Leben zu verändern. Ja, oder durch das Wissen hat sich mein Leben verändert. Und plötzlich ist es in meinem Umfeld aufgefallen. Also sprich, Menschen, die mich kennen, haben mich angefangen zu fragen, was machst du, warum veränderst du dich so? Du warst gestern total am Boden, du warst wirtschaftlich total platt. Normalerweise kommt aber von da unten keiner mehr hoch. Ja, so, wir haben dich schon abgeschrieben. Und jetzt kommst du daher und bist so gut drauf was machst du, ja, so nach dem, was trinkst du, was isst du? Und dann habe ich angefangen zu erzählen, womit ich mich also beschäftigt habe, ja. Zu Beginn meiner Zeit, also damals, wo mein Umfeld mitbekommen hat, dass bei mir sich die Veränderungen ergeben, wurden die Menschen neugierig, was machst du, wie machst du? Und da war ein Ehepaar, die mich schon länger kannten. Die kannten meine Situation, kannten, wie mein Leben ist und so weiter, ne? Und somit konnten sie diese Veränderung beobachten, ja. So, und dann durch die Frage habe ich Antworten gegeben und die Frau wurde sehr offen dafür. Und mit ihr konnte ich ja so über diese Dinge reden, die hat sich interessiert so. Und ihr Ehemann, für ihn war das alles irgendwie so too much. Er ist Elektriker, hat solche Hände, also richtig so, nur zweimal so groß wie meine Hände, ja, so richtige Arbeiter, Schafferhände, ja. So, ein brillanter Elektriker, also Fachmann, also, ja, alles handwerklich kann er machen und so weiter, ne. Und für ihn war das, Victor, also lass mich mit dem Zeug. Nur, irgendwann hat die Frau bei mir das Seminar besucht. Und da war sie ja noch mehr von den Socken, ja. Und dann das zweite Seminar. Nun, irgendwann, also ihr Ehemann, also der Manfred, wurde jetzt auch irgendwie so. Und dann sagt der Manfred, weißt du was, also ich mach's mal, ja, so. Nun, dann sitzt dieser Manfred in dem Seminar, wir beginnen jetzt praktische Übungen zu machen, er voll skeptisch, geschlossene Haltung, so nach dem Motto, alles Blödsinn, alles Schwachsinn, also kann ich nichts damit anfangen. Und irgendwann fängt er an, mit seinen großen Händen, also fängt er an, seine Handflächen zu aktivieren. Aktiviert die Handflächen und plötzlich beobachte ihn, plötzlich, wie wenn er sich selber die Frage stellt, bin ich das? Passiert das bei mir gerade? Ja, also und plötzlich merkt er, dass da doch was passiert, trotz also seiner Einstellung, ja, also plötzlich also fängt es an, bei ihm zu wirken. Gut, natürlich, also diese, das Gehirn, sein innerer Kritiker, da ist so ein Widerstand, ne, aber Resultat ist ja da. Und der Mani, wie er so ist, also er war ja resultatorientiert. Das heißt, wenn Resultat da ist, ist er da. Selbst wenn das Gehirn noch nicht verstehen kann, aber Resultat ist da. Nun, dann geht's weiter. Dann haben wir noch eine Übung gemacht und bei der zweiten oder bei der dritten Übung hat es bei ihm richtig gleich sofort funktioniert. Sofort hat er Resultat gehabt und noch besser als alle anderen, die vorher also viel mehr drauf waren wie er. Ne? Und ab diesem Moment habe ich gesehen, wie der Mensch jetzt plötzlich von diesem totalen Skeptiker, ja, zu diesem totalen, also Profi geworden ist, ja. Der hat dann 0, nix alle Seminare durchgezogen und irgendwann hat er sich so reingesteigert in dieses Wissen, so wie er halt in seinem Fachgebiet auch sich reinsteigert in das Neue und ist dann einer meiner besten, wie soll ich sagen, ja, ich würde jetzt nicht sagen Schüler, aber ja, Menschen geworden, die das Wissen anwenden, praktizieren. Ja. Und übrigens, auch er war derjenige, der dann dazu beigetragen hat, dass ich also voll beruflich in diese Seminarwelt als Lehrer eingestiegen bin. Ja. Er war derjenige, der auch dann gesagt hat, mach's. Fertig, also ich sag ja, ich bin noch nicht so weit und ja, nein, mach's einfach, ja, also so und hat er mich dann im Prinzip, also gab's noch ein paar andere in diesem Moment um mich herum, die dann mit ihm gemeinsam, also wirklich mich dazu bewegt haben, das zu machen. Also das war so eine spannende Geschichte, ja, diese Motto Veränderung.
Warum sind Kinder immer mehr unruhig?
Ja, eine sehr wichtige Frage, denke ich, in der heutigen Zeit, weil in der gerade jetzt also zunehmenden, sage ich mal, Lichtgeschwindigkeit, ja, also Licht, Elektrizität, Energie, die um uns herum sich jetzt verändert, die Frequenzen verändern sich, Schumann-Frequenzen und so weiter. Es gibt viele Kennzeichen, die zeigen, dass jetzt Veränderung da ist. Taucht es vermehrt auf, dass die Menschen unterschiedliche Symptome aufweisen. Ja? Also die Abkürzungen, was sie heißen, weiß ich nicht. Ich sage es jetzt einfach von den Merkmalen. Ja? Also es gibt den Mensch oder das Kind, jetzt, das jetzt einfach sage ich mal, nicht ruhig sitzen kann und sich ruhig konzentrieren kann. Ja? Also braucht Bewegung, braucht ein bisschen Action, braucht ein bisschen, ja, so hat sozusagen, wie man so schön sagt, also Reißnägel im Hintern, ja, sozusagen, ne? So, also das sind die Menschen, die zu viel, in unserer Fachsprache aufsteigenden Strom, also zu viel Energie haben, die jetzt von unten nach oben den Körper auffüllt, ja. So, und diese Energie, das heißt, da jetzt sehr viel Energie davon da ist, ja, zwingt jetzt also diese Aktivität zu erzeugen. Ne? So, und der Körper ist sehr aktiv. Bei diesen Menschen ist es empfehlenswert, also, sei es Lernen, sei es Tätigkeiten zu machen, mit dem Körpereinsatz, also in Bewegung, ja. Wenn es jetzt Kinder sind, ja, dann muss man mit den Kindern lernen in Bewegung. Das heißt, du kannst nicht von ihnen erwarten, sie an den Schreibtisch sitzen lassen, 45 Minuten, dass sie still sitzen. Das können sie nicht, weil die innen drin, also ist diese Power, die jetzt da sprudelt. Und das ist gut so. Das ist sehr gut, dass sie die Power haben, weil die anderen leiden, dass sie keine Power haben. Allerdings muss man das also einfach berücksichtigen im Lernprozess. Ja, in das Leben des Kindes, es braucht Bewegung. Es muss etwas machen, wo es diese Energie verbrennen kann. Dann gibt es die andere. Bei den anderen ist jetzt gerade andere Energie stärker im Fluss. Also das ist der absteigende Strom. Das ist die Energie, den Intellekt und Bewusstsein versorgt. Und diese Menschen, diese Kinder, die brauchen komplexe Aufgaben. Wenn du denen einfach sagst, zweimal, also machst jetzt ganz normale Matheaufgaben, die jetzt alle Kinder lösen sollen, das ist für die langweilig, das ist für die schnell und da ist keine, sozusagen, da ist keine Anstrengung. Das heißt, dem sein Gehirn, um diese Lösung zu bekommen, muss sich nicht anstrengen. Und dementsprechend, also fangen sie das gar nicht an, weil es denen langweilig ist. Für die brauchen komplexere Aufgaben, wo sie wirklich also viel mehr Konzentration und viel mehr berücksichtigen müssen. Das Gehirn muss im Endeffekt jetzt viele Prozesse gleichzeitig berechnen. Dann hat das Kind voll Spaß, dann geht's auf, dann wird's kreativ und wenn es diese Kreativität ausleben kann, also dann ist es glücklich, weil dann entsteht ja auch also wieder das Glücksgefühl und die Dopaminausschüttung und so weiter. Ne? So, und so muss man dieses berücksichtigen. Natürlich kann es jetzt in einem Kind oder in einem Menschen sein, dass er beides also verstärkt drin hat und aufsteigenden und absteigenden Strom. Das heißt, er ist im Gehirn sehr schnell, er ist im Körper sehr aktiv. No, und dann braucht man den jetzt ja mit sehr vielen Bewegung und dementsprechend gleichzeitig mit komplexen Gehirnaufgaben beschäftigen. Also das heißt, für diese Menschen, also muss man auf, wenn es Kinder sind, muss man für die jetzt einen Lernprozess anders gestalten als für das andere Kind, das jetzt, sage ich mal, in diesem klassischen Durchschnitt ist, in diesem normal durchschnittlich ist, ja. So, nur und diese Menschen, wenn sie jetzt etwas machen und es schon dann können, dann wird's für die langweilig. Sobald sich die Routine einstellt, wird's langweilig. Ja, das heißt, die brauchen permanent andere neue Voraussetzungen, eine neue Aufgabe. Nur und ich gehöre auch dazu. Ich könnte nie in einem Beruf oder Tätigkeit sein, die ich jetzt schon, ich weiß, was ich da jetzt 8 Stunden machen muss. Das war fertig, das war langweilig. Aber wenn ich jetzt etwas Neues begonnen habe, wo ich noch nicht drin bin, wo ich es noch nicht weiß, wie und so weiter, dann kann ich diese Ressourcen hochfahren und mit diesen Ressourcen das alles abgreifen, erfassen, dann experimentieren, testen, Berechnungen machen, überlegen, wie das so und so und so. Und daraus resultierend ist ja heute die GWL Akademie, also für ganzheitlich wertvoll Leben entstanden und auch jetzt die Metakraft, ja, also diese übernatürliche Kraft, also im physischen Körper zu entfalten und habe noch weitere Projekte, die mir jetzt Spaß machen und arbeite noch mit einzelnen Menschen, also wenn sie jetzt auf mich zukommen und Probleme haben, sei es jetzt also Situationsprobleme, sei es jetzt irgendwelche körperliche oder irgendwelche beziehungstechnische Probleme, also in dem Moment muss ich dann auch komplexe Prozesse einfach anschauen und dort Lösungen finden, wie man das löst. Ne? Und das macht Spaß. Ja? Und es gibt wieder Glückshormone, Gehirnorgasmus. Und das macht noch mehr Spaß.
Wie können Mann und Frau in der heutigen Zeit wieder zusammenfinden?
Nur Punkt 1, man muss zuerst mal über sich selber lernen, wer man ist. Ja, das heißt also, wenn ich jetzt Mann bin, muss ich jetzt wissen, was Mann sein ist. Ja, also sprich, wie das männliche System funktioniert, männliches Prinzip, die männliche Hormone etc. 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 Ja, was macht mich als männliches System aus? Danach muss ich wissen, was macht das andere Geschlecht? Also was? Ich muss über den anderen Bescheid wissen. Wie ist der andere? Wie funktioniert er? Ja, und wie kann er nicht funktionieren? Das heißt, wenn ich dann plötzlich erkenne, dass das eine ist das eine und das andere ist das andere und das funktioniert so und es kann nur so funktionieren, dann verschwinden schon verfälschte Erwartungen vom anderen, ja, weil ich höre auf, vom anderen das zu erwarten, was ich weiß von vornherein, das kann er nicht. Punkt. Ja, uns hat man ja gesagt, wir sind gleich und wir können alles, er und sie können gleich. Natürlich können schon, aber macht dieses Können uns glücklich, ja? Und ist es unsere sage ich mal, natürliches, sind es unsere natürlichen Gewässer, in denen wir jetzt schwimmen als Modell, ja? Oder ich bin jetzt also für sage ich mal, als Fisch, ja, im Salzwasser geboren und mich steckt man jetzt in Süßwasser rein, ja? Und den Süßwasserfisch in Salzwasser rein, ne? So ungefähr. Ja, beide können schwimmen, aber nicht in ihrem Becken, ja? So, und das führt nur zu Konflikten. Und das ist das, was man mit uns heute gemacht hat. So, das Erste müssen wir diese Dinge deutlich studieren, nicht jetzt glauben, wirklich durch eigene Sinne erfahren, spüren, fühlen, dann weiß ich's, was ich kann und was ich nicht kann. Und das machen wir in unseren Seminaren praktisch fühlbar. Wir geben beiden, um den Mann und die weibliche Energie zu spüren und der weiblichen die männliche Energie zu spüren und geben dann die Wahl und sagen, schau mal, das ist das Männliche, das ist das Weibliche, was gefällt dir besser? Und dann kannst du selber, also wenn du schon das unterscheiden kannst, kannst du selber sagen, was dir besser schmeckt, das Süßwasser oder das Salzwasser. Ja, so. Und das andere, und das Zweite, wenn wir diese Unterscheidungen haben, das Zweite ist, wir müssen gemeinsame Ziele entwickeln. Gemeinsame Ziele entwickeln. Das heißt, wofür sind wir beide zusammen? Was machen wir beide? Nun, und wenn zwei Menschen kommen, die haben zuerst mal gemeinsames Ziel, weil sie jetzt sich lieben. Da gibt's viel Reibung, viel Trennung, ja, entsteht Energie, gibt's Orgasmen und das verbindet sie, weil sie das machen können. Daraus resultierend entsteht ein zweites Ziel. Irgendwann kommen Kinder in die Welt. Dann hat man das zweite Ziel, also die Kinder. Das sind sozusagen Ziele, die von der Natur mehr oder weniger vorgegeben werden. Und spätestens dann, wenn die Kinder also erwachsen werden, aus dem Haus gehen und dort wird jetzt richtig Vakuum. Ja, weil jetzt plötzlich ist das, wofür sind wir zusammen, was wollen wir zusammen, gar nicht geklärt. Ja, das, was bis jetzt war, hat sich von alleine ergeben. Ja, Beziehung, Haus, weiß ich nicht, hat man noch Häuschen gebaut für die Familie, dann hat man Hypothek, dann hat man das. Also sind Aufgaben quasi per se entstanden. Aber wenn diese Aufgaben getilgt sind, dann ist die Frage, was machen wir beide jetzt weiter? Wofür sind wir beide zusammen? Ja, welches Ziel verfolgen wir? Und wie früher man beginnt oder von Anfang an beginnt, dieses, wofür sind wir zusammen? Was machen wir gemeinsam? Was wollen wir gemeinsam? Ja, geklärt wird und so geklärt wird, dass jetzt jeder Einzelne für sich aus sich heraus die maximale Erfüllung aus diesem gemeinsamen Ziel hat, jeder für sich, die maximale Erfüllung für jeden Einzelnen hat. Also er hat für sich die maximale Erfüllung aus dem Ziel, sie hat für sich die maximale Erfüllung von diesem gemeinsamen Ziel. Deswegen machen wir es zusammen. Dann, Halleluja, dann ergibt sich ein Synergieeffekt, mit dem du dann ordentlich und lange und sehr glücklich und sehr, ja, erfüllt leben und genießen kannst. Ja?
Welche Tipps für mehr Bewusstsein kann ich sofort umsetzen?
Nur, sag mal, so was ich jetzt noch, bevor ich jetzt selber in diese Welt eingetaucht bin, was bei mir gut funktioniert hat, ja, ich habe angefangen, an meinem physischen Körper zu arbeiten. Ja? Das heißt, also, ich habe den Zugang zur Natur gefunden. Sprich, wenn ich jetzt nicht mehr wusste, kein Ausweg, Kopf voll, ja, kocht alles. Also ein Waldbesuch, also ich bin in den Wald und habe festgestellt, so nach einer Stunde, zwei Stunden, aus irgendwelchem Grund, wie auch immer, wird es im Kopf plötzlich ein bisschen klarer, ja, und kommen so brauchbare Ideen. So, und das habe ich dann irgendwann angefangen zu nutzen. Irgendwann später habe ich dann also erfahren, solche Praktiken wie jetzt also ja sich zu erden, barfuß laufen, ja, und dann kalt duschen, die ist in mein Leben gekommen, oder ja, also Kälteschock quasi Prozesse oder Prozeduren zu machen, ja. Und damit habe ich dann sehr gut gepunktet. Also das heißt, also das konnte ich machen gleich sofort, ja. Also ich habe so ein Büchlein bekommen, dem jetzt also das Kaltduschen beschrieben wurde, alles, ja. Also gerade von dort aus habe ich erfahren, also, dass es Menschen gibt, gab und gibt in dieser Welt, die sehr, sehr langlebig unterwegs sind, ja, also die 80, 90 Jahre alt sind und topfit sind, also ein Fitness wie ein 20-Jähriger aufweisen. Daraus ist auch mein Ziel mit 120 wie 20 entstanden. Und dort in dem Moment, wo ich dieses Buch gelesen habe, so, ich weiß ganz genau, heute noch, das war, glaube ich, 31. oder 32. Seite in diesem Buch, wo beschrieben wurde, wie man dieses Kaltduschen praktiziert. In dem Moment, wo ich das schon durchgelesen habe, habe ich das Buch weggelegt. Es war 23 Uhr mit ein paar Zerquetschten, also schon kurz vor Mitternacht, habe mich ausgezogen, habe genau diese Schritte verfolgt und bin in die Dusche und habe mich kalt geduscht. Das heißt, sofort in dem Moment, wo ich das Buch, also in diesem Buch, aus diesem Buch das erfahren habe, habe ich sofort umgesetzt. Ja, so, und ab dem Moment habe ich das integriert in meinen Alltag, ja, und das hat mir sehr stark geholfen. Ich habe aufgrund dessen, weil ich jedes Mal kalt duschen gehen, ja, das war immer eine Überwindung, das war jeden Tag eine Überwindung, aber in dem Moment, wo ich das überwunden habe und ich habe das hinter mir gehabt, war ich der Sieger. Dieses Gefühl, nachdem man dann also das alles, diese Prozedur hinter sich hat, wieder warm ist und wieder so voll geladen ist, ja, und du hast dich besiegt, du hast schon einen Sieg also errungen, war mega. Ja, und das hat mir super gut geholfen und der hat auch dazu beigetragen, dass ich jetzt irgendwann in dieser Seminarwelt ja groß geworden bin, ja. Also das war so der Beginn in diese Welt, ja. Spaziergang in der Natur, kalt duschen, ja, und also eigentlich eine gewisse Körperdisziplin, sage ich mal. Ja, seinen eigenen Körper zu studieren ist immer gut, weil unsere Aufmerksamkeit wird jetzt derzeit sehr stark beansprucht von außen und wir sind eigentlich mit unserer wichtigsten Ressource Aufmerksamkeit mehr im Außen. Und wenn du jetzt anfängst, mit deinem Körper zu arbeiten, zwangsläufig hast du dann die Aufmerksamkeit bei dir, ja, und nicht mehr bist du für dich unterwegs und nicht für, ja, irgendetwas, was nicht deins ist, ja.
Wie gehen wir mit all der Ablenkung der heutigen Zeit am besten um?
Ich weiß nicht, inwieweit es Dopaminzirkus ist. Ich werde eher bezeichnen, das ist eine gute, also ich nenne es immer so wie schon damals, also wo die Menschen immer mit dem Kopfhörer im Ohr und mit dem MP3 noch Player unterwegs waren und diese Beschallung im Kopf hatten. Das ist nichts anderes wie ein Kaugummi fürs Gehirn. Ja, das ist so wie du hast Hunger, nimmst Kaugummi, kaust, der Magensaft wird produziert und du hast nicht mehr Hunger, ne? Aber satt bist du nicht, ja? Du hast nur bloß, also, die Hungersignale sozusagen, betrogen oder belogen, ja? Und so ist es jetzt auch mit dem Gehirn, ja? Du tust durch diesen Konsum dieser Information, ja? Weil Gehirn ist ein Informationsfresser. Ja, also nur nicht das Gehirn, sondern unser Bewusstsein, also ist Informationsfresser. Also er braucht immer Information, also und egal welche. Ja, so Hauptsache es berieselt. Und da kann man sehr schnell also Opfer dieses Prozesses werden. Es ist einfach, ich bin beschäftigt und gut ist es. Ich muss nicht denken. Ja, ich tue nur bloß konsumieren. Quasi ja nichts anderes wie Essen plus Information. So. Ich bin auch ein Informationskonsument. Ich bin da in dem Sinne auch sozusagen der Informationsjunkie. Allerdings, was ich festgestellt habe im Unterschied zu den anderen Menschen, wenn ich mich verglichen habe, also war ein Unterschied in dem, dass ich die Informationsquellen genutzt habe, um mir Informationen zu beschaffen, die ich brauche. Das heißt, nicht irgendwelche Informationen, sondern die ich will und brauche. Ich dachte, das machen alle Menschen so. Und dann, wenn ich jetzt heute mit Menschen arbeite, sage ich immer die Frage, was willst du? Und auf die Frage, was willst du, also wenn du die Frage dir stellst, was will ich, habe ich festgestellt, dass jetzt 95% der Menschen ins Schwitzen kommen. Die haben keine Antwort. Und ich wusste immer, was ich will. Also das heißt, ich habe Informationen, oder der, ob das jetzt Instagram ist oder egal was. Ich schaue dort das, was ich sehen will. Ich habe schon vorher was will ich sehen. Das heißt, ich suche dort nach etwas. Ich suche im Instagram, ich suche im Facebook, ich suche im YouTube, ich suche jetzt bei Netflix. Ich suche, ich schau eine Serie an und kann dir hinterher daraus ein Seminar machen. Der andere schaut die Serie an und erzählt nur bloß coole Szenen. Das ist der Unterschied. Ich hole dort Wissen raus und erkläre dann, was ich kann dir jetzt aus der Hollywood-Produktion sagen, wie die Welt organisiert ist und was morgen zur Zukunft war. Weil dort wird alles gezeigt. Der andere sieht genau dasselbe auch. Aber er sieht nicht diese Elemente da drin. Ja? Sag ich, was ist der Unterschied? Weil ich bin immer mit einer Frage im Spiel. Das ist bei mir, im Hintergrund sind Fragen. Wie ist das? Wie ist das? Warum ist das so? Wo kommt das her? Warum ist das so nicht so? Oder kann es so sein? Nee, also und so weiter. Das heißt, ich bin ständig mit Fragen unterwegs und hol mir dort Antworten. So. Und das ist der Unterschied, also zwischen, warum die viele Menschen in diesem sozusagen Kaugummi drinstecken. Ja, auch selbst bei der Musik war das so. Wenn ich eine Musik höre, dann will ich, also habe ich wieder ein Ziel. Was will ich? Ja, auch nicht nur bloß, dass da irgendwas bum 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 macht, sondern es muss so sein, dass es mir was bringt. Und wenn es mir nicht bringt, dann schalte ich es aus.
Wie schaffst du es, bei deinem Arbeitspensum Ruhe zu finden?
Nur zum Glück, also ich brauche diese Momente der Ruhe in dem Sinne nicht. Es gibt nur nicht die Momente der Ruhe, sondern es gibt einen Moment, wo ich merke, der physische Körper, also er hat seine sozusagen Kapazitäten, ja, seine Biorhythmen, ne? Und irgendwann ist der physische Körper einfach müde. Nur nimm jetzt eine Schaufel, fang jetzt den Garten an zu graben, da merkst du, irgendwann ist der physische Körper ermüdet. Machst Kniebeuge etc., ja, so ist auch mit dem Gehirn. Du kannst jetzt eine gewisse Menge Informationen verarbeiten, merkst du, die Gehirnzellen sind ermüdet. So, dementsprechend höre ich dann auf, wenn ich merke, ich bin jetzt ermüdet, ich brauche eine Erholung. Ja, so, das zu einem. Nur zum anderen, aufgrund dessen, dass ich also mit Energien arbeite und ich weiß, wie diese Prozesse funktionieren, also kann ich in mir drin sehr viel Leistung erzeugen, ja. Somit so kann ich sehr lange in diesem Modus arbeiten. Ich brauche vielleicht dann, weiß nicht, Viertelstunde, 20 Minuten Ablenkung, ja. Oder ich weiß, wie ich mich jetzt sozusagen schnell erholen kann, um dann wieder Vollgas unterwegs zu sein. Also ich tue jetzt selbst Rasenmähen und habe dann mein Handy und mein YouTube-Video laufen oder eine Lektion laufen, die mich interessiert. Ich nutze selbst also die Zeit des Rasenmähens, also dafür, dass ich jetzt irgendwo mehr dreiviertel Stunde etwas Brauchbares also wieder beschaffe. Ja, sei es jetzt die analytische Information von heutiger Welt oder irgendein Seminarwissen oder bestimmtes Thema, Quantenphysik, weiß ich nicht, ja, oder. Ja, so.
Ich möchte mich verändern. Was muss ich jetzt tun?
Nun, ich werde es jetzt einfach behaupten, ja. Also, aber jeder behauptet ja von sich, dass er das Beste hat oder das Tollste hat und so weiter. Da ich selber ein Suchender bin, ja, und ich heute mit dem jetzt schon gesammelten Können und Wissen, ja, immer auf der Suche nach noch effektiverem, schnelleren, brauchbarerem und ich bin eigentlich ein Mensch, der sehr faul ist, ja, und am liebsten hätte ich es schon gestern und am liebsten musste ich dafür nichts tun, ja, das war immer schon so, ja, so, und es muss noch einfach sein, ja, so, aufgrund dessen, dass ich jetzt immer ständig auf der Suche und nach diesen Möglichkeiten bin, ja, weiß ich heute, was es draußen aktuell im Angebot ist, auf diesem Gebiet, ja. So, und kann dir noch sagen, dass das, was ich hier in den Seminaren zusammengetragen habe und dir gebe, ja, also in meinem Wirkungskreis und die Menschen, die hierher kommen aus ihrem Wirkungskreis, nichts Vergleichbares gibt. Das zu einem. Zum anderen ist das Basiswissen, das Minimum-Basiswissen, was man braucht, um das System Mensch als eigenständiger Fahrer und Lenker, ja, als ich in meinem Menschsein, ja, optimal in der heutigen Zeit und wahrscheinlich auch morgen in der Zukunft am besten leben kann und die besten Punkte reinholen kann. So, nun, und jetzt ist es eine Behauptung. Ich behaupte, dass es so ist. Und sage ich dir so, ja, Du hast nur eine Möglichkeit. Du kannst es selber prüfen. So, und erst wenn du geprüft hast, weißt du, ob das so ist oder nicht.
Warum soll ich in dein Seminar?
So, wenn du es satt hast, Opfer zu sein, wenn du es satt hast, ja, immer ständig in dir drin diese negative Gefühle zu haben.
Ganzheitlich wertvoll leben. Der Podcast mit Viktor Heidinger. Alle Infos unter www.gwl-akademie.ch.